So, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Stimme ist ein bisschen durchgeschabt. Entschuldigen Sie. Das kommt davon, dass ich eben verdrahtet bin. Entschuldigen Sie, wenn ich nicht so laut brüllen kann wie normal, nicht wahr? Aber ich tue mein Bestes, dass Sie verstehen. Nun, der Umbruch im Osten und seine Bedeutung für uns hier im Westen. Eigentlich ist es von mir eine Frechheit, so ein Thema anzuschneiden, nicht wahr? Denn hier kommt der Engländer und will reden über das, was bei den Deutschen passiert ist. Und nicht nur das, es waren die Angelsachsen, die das Land so ursprünglich geteilt haben. Und ich soll sie unterrichten. Also ich bin sehr, sehr, sehr befangen auf diesem Gebiet. Und wenn ich so demütig werde, dass Sie mich nicht hören können, dann tun Sie bitte eine weiße Fahne hoch und dann weiß ich, dass Sie Frieden mit mir schließen wollen. Und ich rede dann ein bisschen lauter, wenn ich kann. Ich war bei der Apotheke heute Nachmittag und sagte, also hören Sie mal, meine Stimme ist durchgeschabt. Und er sagte, ja, was für einen Organismus haben Sie da? Ich sagte, ja, also ich weiß nicht, was das ist, ich glaube, dass ich nur zu viel rede. Dann sagt er, ja, so gut, dann können Sie meine Hilfe nicht gebrauchen. Halten Sie den Mund heute Abend und dann wird es besser, gehen heute. Nun, leider kann ich das nicht tun. Also, die Befreiung einer ganzen Nation aus einer Sklaverei wird beschrieben in dem zweiten Buch Mose, in dem Exodus. Und da können Sie mal manche Parallele dort herauslesen. Der arme alte Mose, der ein Pack von diesen armen Juden durch die Wüste führen musste, all diese Jahre, 40 Jahre, der war ein mutiger Mann, das zu tun. Denn der Schaden damals bei dem Exodus war nicht nur wirtschaftlich. Sie hatten mancherlei mitgenommen von den Ägyptern. Der Schaden war eigentlich der Schaden an den Menschen. Und ich glaube, dass wir das sagen können in Bezug auf diesen Umbruch im Osten. Wer hätte letztes Jahr, als ich hier war, daran gedacht, dass in einem Jahr die Mauer in Berlin kaputt sein würde und dass man Stücke davon verkaufen würde für teures Geld in Amerika als Andenken, um in die neuen Häuser einzubauen, ein Stück von der Berliner Mauer, nicht wahr? Verkaufen Sie drüben. Opportunismus ist es, nicht wahr? Was ich tun will heute Abend, ist betonen, dass der Schaden, der jetzt gut gemacht wird, ist nicht nur wirtschaftlich. Man sagt von den Amerikanern, und wir sind sehr oft drüben in Amerika, dass wenn die Amerikaner ein Problem haben, lokalisieren sie das Problem und dann schmeißen sie Dollar dran und hoffen, dass das Problem dann gelöst wird. Und es ist Tatsache. Sie meinen, dass wenn man genug Geld anwendet, dass man Probleme löst. Nur wenn das Geld richtig angewendet wird, schon. Aber es muss eben richtig angewendet werden. Und in diesem Fall ist es nicht so viel die wirtschaftliche Not, der wirtschaftliche Schaden, der geschehen ist, sondern der Schaden an den Menschen. Das ist das Problem. Nun, wie meine ich das? Sie wissen, dass es nicht falsch ist, die Wirtschaft zu planen. Wenn Sie die angelsächsischen Zeitungen ab und zu mal lesen, ab und zu, wenn ich Zeit habe, was praktisch nie ist, lese ich sie. Aber Sie würden denken, dass wenn die Bundesrepublik genug Geld dort investieren würde, in der ehemaligen DDR, dann würde das Problem gelöst sein. Man hat Druck ausgeübt, dass das Geld, das die armen Vetter und Verwandten von uns verdient haben, die Ostmark, austauschen kann, also umtauschen kann gegen die D-Mark, dass dann sehr viel Schaden vermieden werden würde. Ist auch wahr, dass man das getan hat. Aber wenn Sie bedenken, die Milliarden, dass das kostet, bedenken, was Sie das tun wird an Inflation hier im Westen. Man sieht die anfänglichen Konsequenzen jetzt schon. Was ist denn falsch an dem System dort gewesen? Es ist sicher nicht an sich, nun hören Sie zu, was ich sage, sonst wird jemand kommen und mir sagen, ich hätte was ganz anderes gesagt, als was ich sage. Hören Sie, es ist nicht, wie man meinen würde, wenn man die Zeitungen im Westen liest, dass die Planwirtschaft falsch ist. Wir planen alle. Es heißt, dass der gläubige Mann, der Pläne nicht macht, wirtschaftliche Pläne für seine Familie, ist, dass er schlimmer ist, Neide, sagt das Neue Testament. Also die Bibel ist dafür, dass man ein bisschen denkt, dass man älter wird und weniger leisten kann und deshalb ein bisschen mehr beiseite tut für die bösen Tage, die da kommen, wenn man nicht mehr so leistungsfähig ist wie früher. Was ist denn falsch an der Sache gewesen? Vor 3 oder 4 Sonntagen lud man meine Frau und mich nach Pressburg, also Bratislava, ein in der Tschechei, als wir in Wien waren. Wir sprachen an den 3 Universitäten da und wir wurden eingeladen von vielen Studenten aus Bratislava, die mit mir reden wollten, öffentlich in der Kirche, über was sie umlernen müssen jetzt. Und diese Studenten, sie legten los. Natürlich, es ist Kritik und teilweise Feindschaft gegen das, was der Westen getan hat, aber sehr vernünftige Fragen hatten sie. Und die Fragen waren diese: Es ist nicht so viel die Planung, die falsch ist. Wenn Sie uns sagen wollen, dass die Planwirtschaft falsch ist, dann sind wir nicht einverstanden. Denn Sie planen auch. Das Problem ist, und es ging aus den Fragen dieser Studenten heraus, dass jeder Mensch imstande ist, zu planen, und zwar kreativ zu planen. Und die Planwirtschaft im Osten hat ein Monopol erobert über die Fähigkeit eines jeden Menschen, Initiative zu ergreifen, um Pläne zu verwirklichen. Es ist nicht so falsch, dass man Planwirtschaft treibt, wie es unbedingt falsch ist, dass man niemandem erlaubt, selber zu planen, privat für sich. Denn wir sind in Gottes Ebenbildlichkeit gemacht und Gott hat uns geplant in seinem Logos, seinen Gedanken, in der Ewigkeit. Ich bin nicht einer, der denkt, dass der Mensch sich evolvierte nach den Methoden von Darwin in der Zeit und Millionen und Milliarden von Jahren braucht, um das zu tun. So plant Gott nicht. Gott ist ewig, ist der ewig Bestehende, und er hat mich in der Ewigkeit geplant und mich dann in die Zeit gesetzt. Nun, mit dieser Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, zu planen und Initiative zu ergreifen, mit dieser Initiative, mit dieser Fähigkeit haben wir auch eine Verantwortung. nämlich sie auszunutzen und zu üben. Die Studenten haben gesagt, wir wissen nicht, wie man Initiative ergreift. Wir durften es nicht tun. 40 Jahre dürfen wir nichts machen. Und jetzt kommen sie und sagen uns, dass wir dies, das und jenes tun müssen. Wir sind so daran gewöhnt, zum Vaterstaat zu gehen und ihn zu fragen, was wir tun dürfen, dass wir vollkommen gelähmt sind. Wir können das nicht. Und wir brauchen Hilfe von Ihnen. Haben Sie Literatur für uns? Denn wir sind geschädigte Leute. Wir würden gern helfen, aber wir können es nicht. Wir können es nicht tun. Nun, ich muss das Ihnen klar machen, sonst wird es theoretisch. Und in 5 Minuten sehe ich diesen gläsernen Blick von Ihren Augen. Und da weiß ich, dass ich Sie verloren habe. Sie sind nicht mehr an meinem Haken, nicht wahr, wo ich angle. Und das ist, da sinkt das Herz in die Schuhe, wenn man das merkt. Nun, vor einigen Jahren stieg ich in der Nacht auf und habe nicht das Licht angemacht. Kann man vergessen, nicht wahr? Und ich stolperte über einen Stuhl, der mitten im Zimmer stand, und ich wusste nicht, dass er da war. Und als ich fiel im Dunkeln, fiel meine linke Hand auf die Kante des Bettes und zertrümmerte mein Handgelenk. Und wie ich da saß, sah, wie das plötzlich anfing zu wachsen. Konnte dann nichts tun, aber es fing an größer zu werden und viel größer zu werden. Und da sagte ich, ja, ich will den Chirurgen nicht rausholen in der Nacht, und das war 2 Uhr morgens. Ich gehe ins Bett und ich nehme Aspirin und schlafe. Aber jede kleine Bewegung, da merkte man, wie die Maschinerie kaputt war da drin, nicht wahr? Wie viel Sand da drin. Und nächsten Morgen, 7 Uhr, ging ich rein zu ihm. Und er war ein sehr netter Chirurg. Oh, sagte, warum sind Sie nicht früher gekommen? Das ist jetzt voller Blut. Ich muss das abpumpen. Und so nahm er, wissen Sie, was ein Black & Decker ist? Wissen Sie nicht? Also das ist eine Bohrmaschine. Eine Bohrmaschine, die man nimmt, wenn man schnell Löcher machen will. Und er setzte mich in den Stuhl. Und sagte, ja, vorsichtshalber, falls Sie ohnmächtig werden, werde ich Sie einbinden. So hat er 2 Lederriemen genommen und mich eingebunden, nicht wahr? Und dann hat er den Finger genommen, und die Hand hochgehalten an einem Pulli, nicht wahr? Und dann holte er diese riesige Bohrmaschine. Und ich konnte meine Augen nicht trauen. Aber tatsächlich, er tat ein, wie nennt man ein Bit, also ein Stück um zu bohren, nicht wahr, dass man reinschraubt. Ein ziemlich großes hat er genommen. Und ins Fleisch hat er dann einfach reingebohrt. Und wissen Sie, wenn es anfing, in den Knochen zu beißen und das vibriert durch den ganzen Körper, das ist ein merkwürdiges Gefühl. Ich wünsche Ihnen das nicht. Und er bohrte, bis ich merkte, dass das Ding stecken blieb. Da wusste ich, dass es durch ist. Und auf die andere Seite kam es dann raus. Und er hat 2 solche Löcher gebohrt. Das dauerte gut eine halbe Stunde. Aber ehe er das tat, das darf, muss ich nicht vergessen, hat er 2 Manschetten um den Arm genommen. Eine Manschette da und eine da. Er sagt, Sie werden sehen, warum wir das tun müssen, jetzt warum 2. Er sagt, wenn das die eine Manschette anfängt weh zu tun, sagen Sie es mir, und dann nehme ich es weg, und dann hält das Blut zurück, die andere Manschette. So, als er so hantiert hat mit mir, vor dem Röntgenschirm, nicht wahr, konnte ich sehen, wie er die Knochen manipulierte, dass sie richtig zusammenkam. Und dann hat er einen großen Hammer genommen. Ich dachte, ja, Bohrmaschinenhammer, das ist wirklich... Ich erwarte das in einer Werkstätte, aber nicht in einer Praxis. Und Er nahm dann zwei Stahlstifte, so lang, und tat den einen Stift an die Hand und auf der anderen Seite tat er einen schweren Hammer, um die Schläge zu absorbieren. Und dann hämmerte er das rein. Gut, wenn man es muss, kann man allerlei aushalten. Er hatte vorher mir ein Anästhetikum gegeben für den Arm. Das hat er getan. Das darf ich. Aber wenn eine Bohrmaschine ein Loch macht in den Knochen, hilft ein Anästhetikum nicht so gut. Was man braucht, ist etwas, um den Lärm in den Ohren von dem Bohren nicht wahr, zu stoppen. Das ist, was man wirklich braucht. Und er hat diese beiden Stifte aus rostfreiem Stahl gemacht. Ich habe sie immer noch reingetan. Und der Arm war dann absolut leer von allem Blut. Er entleert es mit einer Pumpe, dass es ganz leer war. Und dann sagte er so, gut, jetzt müssen wir noch etwas tun. Und ich sagte, ja, was kommt jetzt? Und er sagt, ja, Sie sehen, die Röntgenstrahlen gingen durch, Sie sehen, wir haben alle Knochen ungefähr richtig. Jetzt müssen wir sie absolut fixieren, dass nichts passiert, dass das zusammenwächst. Ich war damals 65, jetzt bin ich auf dem Weg zu 95, nicht wahr? Er sagt, es wird langsam, es wird, merken Sie, wie ich das vorsichtig gesagt habe, niemand komme zu mir und sage, ich hätte gesagt, ich sei 95. Das bin ich noch nicht. Nun, dann holte er einen großen Eimer. Ich dachte ja, vielleicht will mein Kopf da rein tun, ich weiß es nicht. Aber da hatte Gips drin. Und er holte einen Gipser, ja, hieß Gipser. Und er hat den ganzen Arm, Sie werden sehen, warum ich das tue. Ich tue das nicht, um Sie zu amüsieren, gar nicht. Ich habe einen besonderen Grund, das zu tun. Und dieser Mann kam und er war sehr netter Mann, aber er war ja ein psychiatrischer Fall, der arme Kerl. Er war ein bisschen schizophren. Und man hat ihm diese Arbeit gegeben, dass er dann zufriedener war, dass er was Nützliches tat. Aber er hat sehr gut den ganzen Arm bis zu den Fingern eingegipst. Und dann hat er das festgehalten, ich war mit allerlei Superstrukturen, dass mein Arm so war. Und dann sagt er, jetzt können Sie gehen. Ich sage, danke schön, das ist sehr lieb. Aber der Arm war ganz tot. Der war kleiner, die Hand und alles war kleiner als normal, weil kein Blutdruck drin war, nicht wahr? Menschen, wenn sie tot sind, der Kopf sieht immer kleiner aus, nicht wahr? Weil kein Blutdruck da ist, um uns auszudehnen. Und er ließ mich dann gehen. Hamedi hieß er, ein ganz netter Mann. Und ich ging dann nach Haus und wir haben allerlei Reisen gemacht in dem Zustand, nicht wahr? Ganze Menge von weiten Reisen haben wir so gemacht, mit dem Arm so. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie zu. Nach 6 Wochen sagt er, kommen Sie zu mir und dann werden wir mal gucken und sehen, wie das vor sich geht. 6 Wochen bin ich zu ihm gegangen und er hat dann eine, erstaunen Sie bitte und erschrecken Sie nicht, eine Kreissäge gebracht. Sie wissen, was eine Kreissäge ist, nicht wahr? Also es sah aus wie eine Kreissäge, aber es rotierte nicht ganz herum. Es rotierte nur, vibrierte hin und her, sodass man sie an den Gips tun kann und es schneidet den Gips, weil der Gips eben hart ist. Aber das Fleisch schneidet es nicht, weil das Fleisch nachgibt, nicht wahr? Also ging er durch, zipp, 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 und dann fiel der ganze Gips ab. Nun, als da zum Vorschein mein Arm kam, Ich war wirklich mehr erschrocken als über den platten Decker, nicht wahr? Die Bohrmaschine. Denn da kam ein Skelett zum Vorschein. Ein Skelett. Also all meine schönen Muskeln, nicht wahr? Worüber meine Kinder sich gebrüstet haben, nicht wahr? Weil ich auf Rappen zuwichsen musste. Ich war absolut erstaunt. Und natürlich, ich hatte überhaupt keine Fähigkeit, meine Hand zu benutzen. Und dann sagte er, zuerst müssen wir noch was tun. Wir müssen diese Stifte rausnehmen, diese ganz langen Stifte. Und so hat er eine Zange geholt, also ein bisschen größer als was die Zahnärzte nehmen, nicht wahr, um einen den Kopf abzureißen. Und er hielt mich fest, mit einem großen Hammer drauf, und dann zog er den ersten Stift raus. Einfach so. Ich dachte ja, dass das überhaupt rauskommt, nachdem es 6 Wochen da drin geblieben ist. Das ist doch merkwürdig. Und dann, er und sein Assistent, sie probierten mit dem zweiten Stift. Und sie haben dann gezogen und gezogen, bewegte sich nicht. Absolut nichts. Und dann sagte er, ja, wir müssen es rausnehmen. Wir machen es jetzt. Und sie haben mich ganz befestigt und den Stift wirklich mit einem Ruck rausgenommen. Aber es war etwas passiert. Die hatten sehr nah das Loch gemacht, sehr nah bei der Radialis Superficialis. Nun, Sie wissen, was die Radialis Superficialis sind. Sie sind doch die Elite von Bremen, nicht wahr? Wie soll ich das erklären wollen, ohne dass Sie beleidigt werden? Und ich will Sie nicht beleidigen. Also das ist der Nerv, der für die Innervation von dem ganzen Daumen sorgt. Und es war ganz nah, innerhalb von einem Millimeter, hat er diesen Stift dadurch getan. Und als er dann den Stift rauszog, hat er den Nerv mit rausgezogen. Oh, das war wie 40.000 Volt durch meinen Körper. Und es ist gut, dass ich angekettet war, angegurtet war, sonst hätte ich sicher das Dach getroffen, als er das getan hat. Und dann sagt der liebe Mann so nett zu mir, ich sage, habe ich Ihnen wehgetan? Ich sage, oh nein, Sie haben nur den Radialis Superficialis rausgezogen und das wollten wir nicht rausnehmen, nicht wahr? Und er sagt, nein, es tut mir sehr, sehr leid, aber es wird wieder wachsen. Ich habe gesagt, was haben Sie gesagt, dass wir wieder wachsen? Denn ich war jetzt ohne Gefühl und Bewegung in dem Daumen. Da hat er gesagt, gut, wir warten. Ich sagte, ja, so gut, warten will ich. Ich habe jetzt genug von dieser Handlungsweise. Und ich sagte, was tue ich mit dem Arm? Ich kann den Arm gar nicht bewegen. Der Arm ist vollkommen passiv. Also wirklich ganz anders als dieser Arm. Und er sagt, ja, Herr Professor, das Einzige ist für Sie Physiotherapie. Nun, Sie wissen, was Physiotherapie ist, nicht wahr? Sie wissen das alle. Die Eliten von Bremen, meines ist ja klar. Also er sagt, wir müssen jetzt geschickt gezielte Bewegungen machen. Sie müssen zu der physiotherapeutischen Abteilung gehen. Und Sie sind daran gewöhnt und Sie werden Sie Übungen machen lassen, die die Muskeln zurückbringen. Physiotherapie ist die Antwort. Ich sagte, aber kann ich das nicht tun mit meinem normalen Leben? Also wie ich eben hantiere, Aufwasch mache und solche Dinge? Nee, sagt er. Nein, sagt er, das werden Sie nicht tun. Sie werden so viele Tassen kaputt machen, dass wir werden Sie retten müssen vor Ihrer Frau. Das geht nicht. Sie dürfen nicht als bare Münze alles zu haarscharf etymologisch nehmen, wie ich es sage, nicht wahr? Aber er sagt, das können Sie nicht. Sie müssen das ganz gezielt machen mit Physiotherapie. Sie sind in Gips gewesen 6 Wochen und jetzt heißt es, diese Bewegung, jene Bewegung und dann werden wir sehen, wie das wird mit dem Nerv. Und ich bin dann hingegangen zu einem Handchirurgen Und ich habe gesagt, er hat mir ein Märchen erzählt. Nun, solange ich unter 2 Jahre alt bin, vertrage ich Märchen, aber medizinische Märchen vertrage ich schlecht. Und er hat gesagt, nein, nein, das müssen wir dann zusammen nähen, der Nerv. Sie müssen die Scheide an beiden Enden, und Sie haben ja 2 Zentimeter Nerv verloren, das müssen wir irgendwie finden und wieder reinbauen, nicht wahr? Wir müssen das zurückziehen. Und ich ging zu ihm nach Frankfurt und er hat gesagt, ja, wann war das? Ich sagte, vor 6 Wochen. Sagte, das ist die Limite. Wir probieren es. Und er setzte mich wieder hin und befestigte mich. Und dann zog er an der distalen Ecke des Daumens, ich brauche das nicht zu erklären für Elite hier, das brauche ich nicht. Er sagt, wir ziehen es ein bisschen zurück und dann haben wir genug, um es zusammen zu nähen. Und ich habe beobachtet, wie er es tat. Er nahm diese beiden Enden von der Radialis Superficialis, zog sie zusammen und mit freier Hand nähte er den Nerv, der so dick ist, ungefähr wie ein Haar, und nähte es zusammen mit freier Hand unter dem Mikroskop. Ihr habt gesehen, wie er es getan hat. Und es dauerte 2 Stunden. Und dann sagte er, ja, jetzt müssen wir noch etwas tun. Das dürfen Sie nicht bewegen, denn diese Stiche sind nicht sehr fest. Das muss zusammenwachsen und das braucht 2-3 Wochen, bis das zusammengewachsen ist. Wir müssen sie wiederum in Gips tun. Also die ganze Geschichte hier hat er mit Gips wieder umeingegipst. Schön genäht, sauber und abgeschnitten und wunderbar. Die Narben sind noch da, wenn Sie sie inspizieren wollen. Nachher zeige ich sie Ihnen. Und dann kam ich wiederum in Gips. Und durch den Gips konnte ich fühlen, wie weit das Gefühl zurückgekommen war. Und es dauerte 1 Jahr zu wachsen von dort, wo es kaputt gewesen war, bis zu dem Nagel an der Hand. 1 Jahr, aber es wuchs. Und als ich dann fertig war mit dem, sagte er, 3 Wochen in Gips müssen Sie sein, und dann wird das zusammengewachsen sein, und dann ist es in Ordnung. Aber Sie müssen jetzt, nach 3 Wochen, was musste ich haben, sagen Sie es mir, dann weiß ich, ob der gläserne Blick da ist oder nicht. Was Sie haben müssen, ist Physiotherapie, Herr Professor, Physiotherapie, bis ich das Wort nicht mehr hören konnte. Nun, nachdem das geschehen war, bin ich fleißig zur Physiotherapie gegangen und langsam kann ich genauso gut hauen mit dem linken Arm wie mit dem rechten, nicht wahr? Schreiben kann ich nicht ganz so gut mit dem linken wie mit dem rechten, aber einigermaßen geht's. Nun, die Leute im Osten, man saß an diesen Studenten in Pressburg, die sind in Gips gewesen, sozusagen, in Anführungsstrichen, 40 Jahre. Sie durften keine Initiative haben selber. Der Staat schrieb ihnen alles vor. Der Staat hatte Monopol auf Initiative. Und das Ergebnis ist, dass diese lieben Leute, sie haben die gleiche Genetik wie wir. Und sie wissen, dass die Deutschen mehr arbeiten als die ganze Welt. Aber sie können es nicht tun. Sie müssen jetzt Physiotherapie haben. Wir haben den Gips entfernt und jetzt müssen sie behandelt werden. Es ist nicht ihre Schuld. Die sind genauso fähig wie wir. Nur ist es schwer zu lernen, wenn man älter ist. Man soll es halt das lernen in der Schule. Gut, Physiotherapie. Was soll man da machen? Sie können in dem Zustand, wie Sie jetzt sind, Sie können nicht konkurrieren mit Ihnen, weil bei Ihnen, es ist nicht Ihre Schuld, Sie sind einfach passiv geworden, weil Sie sich nicht bewegen durften 40 Jahre lang. Und jetzt müssen sie gezielte Übungen machen, um rauszukommen. Diese Studenten in Pressburg, sie haben mich verlangt und haben gesagt, hör mal, hören Sie mal bitte, Herr Professor, was ist die Antwort auf den Atheismus des Kommunismus? Ich sagte, was ist das erste Axiom in Ihrer Lehre des Atheismus? Oh, sagten sie, das ist klar. Es braucht keinen Schöpfer, wir müssen keinen Schöpfer postulieren. Das ist alles Opium für das Volk, erfunden, um die Priester zu erhalten, nicht wahr? Und wenn man fragt, wer hat dann die Materien, die Energie gemacht, sagen sie, das ist ein Axiom. Materie war immer. Und weil Materie immer war, braucht man sich keine Gedanken zu machen über ein Axiom, warum ein Axiom so ist. Und sie haben gefragt, was die wissenschaftliche Antwort ist. Da habe ich gesagt, hören Sie zu, es wird 2 Minuten dauern und dann haben wir die komplette Antwort. Glauben Sie, dass Materie als Wissenschaftler ewig ist, dass es immer war, dass Materie ewig ist? Und deshalb muss man an keinen Schöpfer glauben, der sie und die Energie, denn Materie ist eine Form der Energie, nicht wahr, nach Einstein. Glauben Sie, dass das wahr ist? Sie sagen, ja, wie sollen wir denn antworten? Ich sage, die Antwort haben Sie, nur hat niemand Ihnen gesagt, wie man das Wissen, das Sie haben, anwendet. Sie sind passiv geworden in Bezug auf das Denken. Sie sind wie ein Kaninchen vor der Schlange, nicht wahr? Sitzt da und wartet, bis die Schlange zuhaut. Sie sagt, ja, das so einfach ist das nicht. Ich sage, es ist doch einfach. Kennen Sie, waren ja Chemiker und Physiker da, wissen Sie, was das Isotop Polonium ist, das eine Halbwertzeit hat von ein paar Sekunden? Und sie sagen, ja, wir wissen, dass es so ein Isotop gibt und dass es eine sehr kurze Halbwertzeit hat. Das heißt, es existiert nur ein paar Sekunden. Und dann zersetzt es sich und die Hälfte ist kaputt in der Halbwertzeit von einigen Sekunden. Ja, sagen sie, ja, das wissen wir. Ich sagte, wissen Sie, was Radon ist? Das ist das radioaktive Edelgas, nicht wahr? Kommt aus Zement und solche Sachen und macht Lungenkrebs. Ja, das wussten sie. Ich sagte, ja, also hören Sie mal, für Polonium und Radium können Sie sagen, dass sie ewig sind? Ach, sie sagen, selbstverständlich nicht, denn sie sind es nicht. Die sind Polonium in einigen Sekunden, ist kaputt. Die Halbwertszeit ist verpasst. Also ich sagte dann, für Polonium und für Radon und andere radioaktiven Substanzen, die nicht ewig sind, die sich ständig zersetzen, für diese wenigstens brauchen sie einen Schöpfer. Nach ihrem eigenen Wort. Für diese, was machen sie, wer hat die denn gemacht? Für die ganze Familie der radioaktiven Materie müssen sie nach ihrer eigenen Argumentation einen Schöpfer postulieren. Warum tun sie es nicht? Sie haben das Wissen, aber sie haben nicht gelernt, aktiv zu handeln, zu denken mit ihrem Wissen. Wissen Sie, sie waren so dankbar für das. Es liegt auf der Hand. Ich hätte mich beinahe geschämt, es zu sagen. Es ist so einfach. Also wenigstens für die Substanzen, die nicht radioaktiv sind, müssen sie einen Schöpfer haben, nach eigener Aussage. Gut. Gut, dann was sollen wir machen? Ich sagte, wenden Sie das an. Vielleicht äußert er sich in anderen Methoden, vielleicht in der Chemie, in dem, was Operin gesagt hat über die Biogenese des Lebens, über den Anfang des Lebens. Ja, so gut. Das wollten Sie dann alles durchnehmen, wo man sehen kann, dass in der Biologie, in uns, die materiellen, die Eigenschaften der Materie nicht fähig sind,
die enzymatischen Systeme des Körpers zu bauen, wegen der Entropiegesetze. Nun, sie haben nie gründlich Entropie durchgenommen und die Entropiesätze durchgenommen, weil wenn ein Materialist das tut, kommt er sehr schnell in Schwierigkeiten. Und das haben sie nie getan. Da muss man all das einbauen und ihnen dieses Wissen geben, dass sie sehen, dass die ganze Argumentationsweise des sogenannten wissenschaftlichen Materialismus unwissenschaftlich ist. Und wir haben anderthalb Stunden dort gesprochen, in der schönen evangelischen Kirche in Pressburg, über all diese Probleme. Und die sind wissenschaftliche Probleme, die benutzt werden können als Physiotherapie für einige Leute, die jahrelang gelähmt worden sind durch ein starres System von Materialismus und jetzt nicht mehr fähig sind, aktiv zu denken und kreativ zu denken. Die haben gesagt, also was wir brauchen, ist einen Kursus in Buchform für die Zehntausende von Menschen, Studenten aus dem Osten, die versuchen, die Zwangsjacke von wissenschaftlichem Atheismus abzuwerfen. Wir wollen das. Nun, ich habe gedacht, der Westen ist einigermaßen reich oder war reich, wird jetzt arm, aber wir schicken Geld drüber, was gut ist, das sollen wir tun. Aber was man mehr braucht als Geld, ist die Denkweise, die sie nicht haben durften all diese Jahre und die sie jetzt passiv gemacht hat. Das ist das Problem. Nun, Sie wissen, liebe Freunde hier in Bremen, dass ich in keiner Weise kritisiere. Denn all dieses System wurde ausgearbeitet 1944 in Jalta von Menschen, die hätten besser wissen müssen, als wie sie es getan haben. Ich meine, ich bin darüber im Klaren, dass niemand sagen kann, er sei ohne Schuld in diesen Dingen. Aber jetzt, wo der Schaden geschehen ist, was die Leute hier tun müssen, ist ihr Geld anwenden, um diesen Menschen die Mittel zu geben, Physiotherapie zu machen, dass sie die Bewegung ihrer Glieder wieder bekommen im sinnbildlichen Sinne. Verstehen Sie mich? Das ist, was sie brauchen. Darf ich es vielleicht anders tun? Da wird der liebe Herr Pfarrer aufatmen, wenn ich dazu komme. Sie brauchen das Evangelium, aber mehr das Evangelium mit der Betonung von Jakobus drin. Sie wissen, was Jakobus gesagt hat in Bezug auf das Evangelium. Er hat gesagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Und die Physiotherapie, die wir brauchen, ist das, was Jakobus uns gesagt hat, dass wenn unser Glaube tätig ist in der Liebe und auch in Bezug auf das Denken, dass wir da tätig sind, dass Menschen anfangen können, ihre eigenen Fähigkeiten wieder zurückzubekommen. Denn sie sind fähig. Wenn man denen die Anleitung gibt, sie hätten sehen müssen, wie diese Studenten Polonium geschluckt haben, da hätten sie sehen müssen, was das für eine Erleichterung war. Wenigstens muss man für Polonium und Radon einen Job haben. Nach ihren eigenen Aussagen. Also, ich lese es Ihnen vor. Jetzt ist es in Jakobus, hören Sie zu. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige durch seinen geordneten Wandeln seine Werke in sanftmütiger Weisheit. Und das ist, was wir brauchen. In der heutigen Lage, die Herausforderung für den Westen ist sanftmütige Weisheit. Denn wir sind teilweise an der ganzen Sache schuld. Und da müssen wir sanftmütig und weise sein. Aber weise muss man sein. Hinzugehen in dem vollen Eifer und sagen, sie müssen von neuem geboren werden und dann wird alles richtig sein, ist schon wahr. Die Wiedergeburt, dass man den neuen Geist durch den Geist Christi in sich bekommt, ist die erste Voraussetzung. Aber die Betonung, die man braucht, ist die Betonung von Physiotherapie, dass der Mensch langsam lernt, seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist die Basis von Physiotherapie. Und das ist, was wir dringendst brauchen. Wir sprachen darüber in Amerika dieses Jahr mit gläubigen Menschen, die dies verstehen. Das Problem im Westen, nun seien Sie mir bitte hier nicht böse, das Problem hier im Westen ist, dass die Führer, die Politiker, linkslastig sind, zu einem sehr großen Teil. Und wenn man ihnen sagt, was nötig ist, blockieren sie es am Anfang. Ich habe es getan in den amerikanischen Schulen mit Videobändern, mit Videofilmen, und für die Schüler von 6 bis 10 Jahren alt gezeigt, wie man denken muss in diesen Dingen, dass sie nicht in die gleiche Falle fallen, wie unsere Brüder und Schwestern im Osten getan haben. Also das war der erste Vers aus Jakobus. Der zweite ist, die Weisheit, die von oben her stammt, ist zuerst keusch. In unserer permissiven Gesellschaft ist es sehr wichtig, dass man das betont. Ich sprach mit einem Kantonalarzt in der Schweiz vor ungefähr 4 Wochen, und Sie wissen, dass die AIDS-Seuche in der Schweiz, dass die Schweiz die höchste Rate hat von HIV-positiven Menschen in ganz Europa. Die saubere kleine Schweiz hat das getan. Und das kommt davon, dass die offizielle Behörde diesen Vers von Jakobus nicht gelernt hat. Die haben gesagt, Keuschheit ist nicht die Hauptsache. Was die Hauptsache ist, ist, dass der Mensch Safe Sex praktiziert. Also, dass er unkeusch ist, aber sicher. Also mit Kondomen, mit solchen Dingen. Und dieser gute Chef der Medizin in einem Kanton der Schweiz sagte, wissen Sie, es bringt mich beinahe zum Wahnsinn. Ich bin hier der Chef, aber die überstimmen mich, und ich habe dafür stimmen müssen, dass sie all den Leuten in den Parks in Zürich und Bern freie One-Way-Needles austeilen, damit sie ihre eigene Injektion machen können und kein HIV davon bekommen. Und er sagt, das Ergebnis ist natürlich, dass wir die jungen Leute haben, die alle drogensüchtig sind. Und in den Parks, wenn Sie zu den Münster gehen, in Bern, sehen Sie ganz große grüne Behälter aus Holz. Und die sind nicht etikettiert. Was sie sind, die sind für die Nadeln, die einmal benutzt worden sind, dass man sie da rein tut. Und sie sind voll zum Überlaufen. Wenn Sie in die Kirchen gehen dort, wir waren in der katholischen Kirche dort vor einigen Wochen, meine Frau und ich, und da war der Park 9 Uhr abends voll von jungen Männern. Es war dunkel und die haben alle ihre Drogenexzesse gemacht. Mit Nadeln und all diesen Dingen, voll lebendig, als es dunkel war draußen, mit diesen Nadeln, die sie frei bekommen. Nun, ich sagte, so haben sie es gemacht. Sie haben dem Publikum hier gesagt, dass es so etwas gibt wie Safe Sex. Und er sagt, sie wissen, dass es das nicht gibt. Sie wissen so gut wie ich, dass Kondome nur 95% Schutz sind gegen eine unerwünschte Schwangerschaft. Und das Virus ist viel kleiner als menschliche Spermien. Und wenn die menschlichen Spermien durchgehen, wie ist es mit dem Virus? Das wissen Sie doch. Und da hat er gesagt, ja, aber wissen Sie, unter meinen Kollegen, die alle permissiv sind, sagen sie, wir dürfen nichts verbieten. Wenn wir verbieten, sind wir gesetzlich und die Leute werden nicht mehr auf uns hören. Und das Ergebnis ist, dass wir mehr AIDS haben, als in all den anderen Ländern um uns herum, weil wir diesen Punkt nicht gesehen haben. Also das Erste, was Sie betonen müssen dort, ist, dass Sie keusch sind. Die Weisheit, die von oben herstammt, ist zuerst keusch, dann friedliebend, mild, nachgiebig, oh, dass man nicht streitet, wenn man zu diesen Dingen kommt. Wissen Sie, wenn ich argumentiere, liebe ich es sehr, wenn ich gewinne, die Argumente. Aber oft ist es nicht gut. Oft muss man einen Punkt fahren lassen, um den Gegenüber zu gewinnen. Friedsam, nachgiebig, voll Erbarmen und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät für jene, die Frieden schaffen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird genügen für dieses Thema heute Abend. Das große Problem mit dem Umbruch im Osten ist schon wirtschaftlich, das gebe ich zu. Aber das Hauptproblem ist, dass die Menschen Physiotherapie brauchen. Und das muss geschehen, indem man diesen armen Menschen die Wissenschaft gibt, die ihnen vorerhalten worden ist, um aus ihrer Zwangsjacke des Atheismus herauszukommen. Es gibt so viel in der Wissenschaft heute, dass Atheismus, der ganze genetische Code zum Beispiel, mit der Quelle der Information und der Sprachkonventionen und all das, es ist so viel da, dass diese jungen Menschen, die Studenten, die 40 Jahre diese falschen Lehren oder einseitigen Lehren eingetrichtert bekommen haben, die sehnen sich nach der Erkenntnis. Und wenn ein Christ hingeht und sagt, ja, es ist nicht nur nötig, um das Leben zu bauen, dass man Informationen von außen bekommt, um ein erfolgreiches Leben zu bauen, muss man den Heiland von außen ins Herz einnehmen, dass er das Leben führt, wie Information die Chemie führt. Also all diese Dinge sind da, wenn die Gläubigen die Notwendigkeit dieser Dinge sehen und anderen Leuten geben, die dann dadurch die Physiotherapie bekommen, die sie brauchen, dass sie wiederum wie normale Menschen werden und sich bewegen können. So, wir lassen es da und überlegen Sie, was Sie tun können dort. Schicken Sie Bücher. Was sehr populär gewesen ist in der ehemaligen DDR, ist das kleine Buch, das ich geschrieben habe, Die Demission des wissenschaftlichen Materialismus. Fast jeder Student, der irgendwie mit gläubigen Kreisen zu tun hat drüben, hat es gelesen. Und Sie sehen, dass die Demission des wissenschaftlichen Materialismus einfach wissenschaftlich korrekt und sauber ist und nehmen es gern an. Sie wollen nur einen Anlass haben, ihren Unglauben fahren lassen zu können, ohne ihren Intellekt kaputt zu machen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine schöne Nacht und ich hoffe, dass ich Ihnen keine bösen Träume mache mit diesen Problemen. Die Antwort ist da, wenn man weiß, die Antwort zu vermitteln. Und man kann diese Menschen heilen. Vielen herzlichen Dank.